Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich muss euch vorwarnen, und zwar, dass die Predigt heute mindestens 5 Minuten länger wird. Ich habe dem Thomas auch schon gesagt, Thomas, bitte verzeih mir, aber wir werden nicht den Lobpreis kürzen. Das heißt, wenn es dir nach hinten raus ein bisschen zu lang wird heute, dann fühl dich einfach frei, dass du dann während der Lobpreiszeit dann schon gehst. Alle anderen einfach wissen schon und sind ein bisschen vorgewarnt. Darum haben wir gedacht, das ist fair, das zu machen. Ich hoffe aber sehr, dass diese Worte, die ich spreche, heute in unsere Herzen gehen, dass sie unser Leben nachhaltig beeinflussen, weil es von Gott ist. Und weil der Heilige Geist da einfach auch anklopft bei uns und sagt, da ist was Wichtiges, überseht das nicht. Ich möchte das in eurem Leben sehen. Und zwar, wir haben ja letzte Woche hingeschaut auf Barmherzigkeit und heute geht es um Gerechtigkeit. Und das ist eine Riesensache für Gott auch. Gerechtigkeit ist eine Riesensache für Gott. Und unsere Ausgangsbasis, wer das ein bisschen verfolgt hat, die Predigten der letzten Wochen, ist ja Matthäus Kapitel 23, Vers 23, wo Jesus im Gespräch ist mit Menschen, die sehr religiös sind, die sich als gläubig bezeichnen würden, aber er sagt zu ihnen, das, was ihr macht, das ist schön und gut, aber das wirklich Wichtige überseht ihr total. Und so möchte ich das nochmal kurz lesen. Das ist unsere Ausgangsbasis. Matthäus 23, Vers 23, und da steht, Jesus sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste außer Acht. Und dann spricht er eben über 3 ganz große Begriffe. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Man muss das eine tun und das andere, ohne das andere zu lassen. Gerechtigkeit. Ich war ja in Gefahr bei der Vorbereitung, dass ich quasi abrutsche auf eine theoretische Schiene, auf eine theologische Schiene, ja? Weil das ist ja ein theologischer Begriff, ja? Gerechtigkeit. Und Gott ist auch ganz klar darin, woher unsere Gerechtigkeit kommt. Die Bibel spricht davon in aller Klarheit. Ich möchte euch das nochmal kurz vor Augen führen. Römer Kapitel 3, Römerbrief ist ein sehr theologisches Buch, aber wir werden uns gleich wegbewegen von dieser Theologie in eine praktische Richtung. Aber das ist die Basis, auf der wir stehen. Das ist die gute Botschaft. Und da steht nämlich Römer 3, Abvers 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht. Dank seiner Gnade. Dank Gottes Gnade. Also wir sind alle Sünder, jeder von uns. Auch wenn wir uns noch so bemühen, auch wenn du dich noch so bemühst, der du vielleicht jetzt über den Livestream zuschaust, wir alle verfehlen. Wir alle könnten nicht vor Gott treten und sagen, da bin ich. Ich bin so gut. Lass uns Freunde sein. Das funktioniert nicht. Da ist Sünde, da ist Schuld in unserem Leben. Wir können nicht so zu Gott kommen, zu diesem heiligen und gerechten Gott. Es funktioniert nicht. Und das ist das, hier, was hier steht. Aber wir können gerecht werden durch Gottes Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus. Amen. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die beste Nachricht, die es gibt. Und da steht, ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden. Also Gott erweist seine Gerechtigkeit. Er kann nicht einfach sagen, ich schaue einfach hinweg, ja, da ist Schuld und die Leute, die verletzen sich gegenseitig, wurscht. Ja. Das kann er nicht, sondern er gibt sich selbst hin für das, was wir verbocken. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Jesus für uns. Was für eine wunderbare Botschaft. Und das bietet er dir an, diese Gnade, diese Gerechtigkeit, die von ihm kommt. Er schaut nicht einfach hinweg, weil Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Er liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde. Und darum musste Jesus sein Leben geben. Er konnte gar nicht anders. Aus Liebe hat er es getan. Es hat ihn alles gekostet. Also das ist diese Kernbotschaft, die wir verkündigen. Das ist die wichtigste Botschaft, die es gibt. Wir können gerecht werden durch Jesu Werk. Durch Jesu Gnadenwerk können wir gerecht werden. Das gibt uns Gerechtigkeit. Und das ist ganz wichtig, dass wir da feststehen, dass wir das auch annehmen, dass du das annimmst, ja, weil es bringt nichts, wenn ein Geschenk dasteht und ich mache es nicht auf und ich nehme es nicht. Das Geschenk ist einfach dann einfach nur da, aber es entwickelt ja nicht seine Freude oder was auch immer. Also es kann gar keine Freude auslösen, weil es einfach nicht angenommen wird. Also das ist unsere Aufgabe. Und jetzt könnte man da quasi ganz lang drüber reden, wenn es um die Gerechtigkeit geht heute Morgen und sagen, ja, und dann schauen wir nochmal genauer hin und Jesus und was er nicht alles für uns getan hat. Und bitte nicht falsch verstehen, ich will es nicht klein machen. Also das ist so gewaltig, was wir da bekommen. Es ist wunderbar. Aber wenn Jesus, wir haben ja diese Bibelstelle, ja, wo man so sein, Jesus ist im Gespräch mit diesen Männern, und dann sagt er eben, ja, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel, aber ihr lasst das Wichtigste außer Acht vom Gesetz, und zwar Gerechtigkeit. Und dann bin ich aber überzeugt, Jesus hatte auch eine Vorstellung, als er diese Männern in die Augen geschaut hat, was hätte er sich erwartet? Welches Verhalten hätte er sich erwartet für diesen Leuten? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen heute Morgen. Was hätte er gern gesehen im Leben von diesen Menschen? Oder was hat er nicht gesehen im Leben von diesen Männern, von dieser religiösen Elite? Mit der Frage wollen wir uns auseinandersetzen. Weil das heißt, wir müssen uns nicht nur damit beschäftigen, woher unsere Gerechtigkeit kommt. Sie kommt von Gott. Wir werden gerecht durch Jesus. Das ist klarzustellen. Aber welche Auswirkung hat das? Was bedeutet es, gerecht zu leben? Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Und so bin ich eben beim Brüten über dieses Thema der Gerechtigkeit draufgekommen. Das Predigt to go kann man gleich mal rauslassen aus dem Sack. Gerechtigkeit ist ein Lebensstil. Es ist etwas, das ich empfange, aber Gerechtigkeit, die ich von Jesus bekomme, hat Auswirkungen, wie ich lebe. Okay, also können wir da einmal einhaken. Und jetzt schauen wir genauer hin. Und jetzt hilft es mir sehr, dass meine Frau, und das wissen ja viele von euch, dass Silvia eben Religion unterrichtet an den Schulen, das geht ja seit der Anerkennung für die Freikirchen. Und das ist voll praktisch für mich, weil dadurch lerne ich immer so nebenbei oft noch ganz tolle Sachen. Und zum Beispiel hat sie vor kurzem erzählt dann, dass 10% von dem, was Jesus sagt, dokumentiert ist, also von dem, was dann aufgeschrieben wurde im Neuen Testament von Jesus, dass 10% davon sind Zitate von dem, was er spricht, sind Zitate aus dem Alten Testament. 10%. Also Jesus hat ganz viel auch eben aus dem ersten Teil der Bibel zitiert. Und unser Kerntext, den wir uns da anschauen, dieses Matthäus 23, das ist im Grunde ein Zitat, das wurzelt im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, im Prophetenbuch Micha. Das heißt, als er das gesagt hat, ihr lasst das Wichtige außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue, dann hat es geklingelt bei denen, das waren ja die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wussten ja ganz genau, was alles da steht in den Schriften, da hat es geklingelt bei ihnen und sie haben gemerkt, oh, jetzt zitiert er, jetzt spricht er über das, was der Prophet Micha geschrieben hat. Und ich möchte euch kurz vorlesen und euch jetzt mit reinnehmen in eine Reise in dieses Buch Micha, damit wir verstehen, was hätte Jesus sich eigentlich gewünscht von diesen Leuten, mit denen er gesprochen hat, wenn er gesagt hat, ich möchte in eurem Leben sehen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und davon wollen wir lernen. Okay? Seid ihr mit dabei? Und jetzt steigen wir rein, Zeitreise. Wir gehen nach hinten, 750 Jahre vor Christus, in die Zeit von Micha. Und da schreibt Micha Folgendes. Er prophezeit und er setzt sich hinein in einen Menschen, der religiös ist. Und er sagt, Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten? Mit einjährigen Kälbern? Also es geht um dieses Opfern. Ja? Die einen haben Gartenkräuter gegeben und hier sehen wir jetzt eine Steigerung an. Was kann man denn alles Gott opfern? Hat der Herr Gefallen an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden Bechern von Öl? Also es wird immer mehr übertrieben. Und jetzt geht es noch weiter. Soll ich meinen Erstgeborenen hingeben für meine Vergehen? Gott hat nie Kinderopfer gefordert. Aber er hat gesagt, soll ich so vielleicht sogar mein Kind opfern? Die anderen Völker haben das getan, aber Gott hat gesagt, nein. Opfert nicht eure Kinder. Ihr sollt den Erstgeburt von Tier und von Mensch auslösen, ein anderes Opfer dafür geben. Und dann kommt sogar noch, soll ich die Frucht meines Leibes für meine Sünde hingeben? Also ultimative Opfer, tausende Liter Öl und also so quasi, was soll ich opfern? Wie viel soll ich geben, um quasi Gott zu besänftigen, um gerecht vor ihm zu stehen? Und dann steht aber hier Folgendes. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Also genau das, was Jesus dann 750 Jahre später wiederholt und sagt, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue, das ist es, was ich eigentlich von euch möchte. Und nicht irgendwelche überdrüber Opfer, die gar nicht von Herzen kommen, sondern ich möchte, dass ihr den Weg, und hier steht ja auch eben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit Gott gehen, in einer Beziehung mit ihm stehen, mit ihm unterwegs sein. Das ist was sehr Praktisches und das ist mehr als ein Opfer, das gebracht wurde, um gerecht zu sein. Also schauen wir nochmal genauer hin auf den Micha. Wer ist der überhaupt? Micha war ein Prophet, der in Juda gelebt hatte. Das ist der südliche Teil, das südliche Reich. Israel hat sich getrennt in den Nordreich mit Israel, 11 Stämme, Hauptstadt Samaria und dann im Süden Juda, der eine Stamm, mit Jerusalem als Hauptstadt. Und in Juda, zur Zeit von Micha, gab es sogar positive Anzeichen, so ein bisschen wie bei uns jetzt wieder die Wirtschaft, also wieder angezogen ein bisschen. Allerdings gab es ein großes Problem und zwar von diesem wirtschaftlichen Aufschwung haben nur die Reichen profitiert. Die Reichen sind reicher geworden, die haben quasi das Plus eingestreift und die Leute, die nicht so viel hatten, die wurden immer ärmer. Die Leute konnten sich Wohnen teilweise nicht mehr leisten. Und die anderen haben in Luxus gelebt. Also keine gute Entwicklung. Und dann war es auch noch so, dass die Leute oberflächlich geglaubt haben. Also die hatten, die haben geopfert. Ja? Also da kommen dann diese Opfer ins Spiel, die waren religiös. Aber im Leben, im alltäglichen Leben hatte der Glaube überhaupt keinen Stellenwert, spielte überhaupt keine Rolle mehr. Also das ist die Situation, also diese soziale Schere, die sich da geöffnet hat, das war nicht gut. Die Entwicklung war nicht gut. Und das ist interessant, dass das Parallelen sind, auch in unsere Zeit hinein. Das erlebt man auch in allen Ländern der Welt eigentlich, dass innerhalb von den Ländern diese Schere auseinandergeht. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Und auch der Glaube oft sehr an der Oberfläche bleibt, selbst bei uns. Bei uns Freikirchlern kann das sein, dass unser Glaube an der Oberfläche, ja Jesus, danke, dass du alles für mich getan hast und dann gehen wir raus und unser Leben schaut überhaupt nicht anders aus wie das von jedem anderen. Eine Sache muss ich noch einschieben, weil es einfach nicht ganz korrekt ist, das nicht zu erwähnen, und zwar global gesehen hat sich tatsächlich diese Schere nicht weiter geöffnet in den letzten 20, 30 Jahren. Also die ärmeren Länder sind tatsächlich ein bisschen reicher geworden, ja, sind immer noch arm, aber und das hat damit zu tun, dass die Globalisierung dazu geführt hat, dass wir ja viele Sachen aus ärmeren Ländern importieren und kaufen und das wird gefertigt und dadurch verdienen die Leute auch ein bisschen mehr. Aber auf die Länder gesehen, auch in Deutschland und Österreich, habe ich extra nachgesehen, es ist diese Schere, die sich öffnet und die Ungleichheit ist tatsächlich größer geworden. Okay, also wir sehen, es geht hier echt ums Leben beim Thema Gerechtigkeit. Das ist jetzt nicht nur ein theologischer Begriff. Und jetzt schauen wir nochmal ein bisschen genauer hin bei Micha. Was ist konkret schiefgelaufen? Was prangert quasi Micha an? Und was prangert eigentlich dann auch Jesus später, 750 Jahre später, als er das zitiert, bei diesen Leuten an, zu denen er spricht? Und jetzt möchte ich lesen aus Micha Kapitel 2, Vers 8, da steht: Gestern war es mein Volk, also hier wird aus der Sicht Gottes gesprochen, gestern war es mein Volk, jetzt steht es da als Feind. Friedlichen Menschen reißt ihr den Mantel herunter, arglos Vorübergehende nehmt ihr gefangen, als wäre Krieg. Die Frauen meines Volkes vertreibt ihr aus dem Haus, in dem sie glücklich sind. Ihren Kindern nehmt ihr für immer mein prächtiges Land. Also Leute werden beraubt, sie werden enteignet und die Motivation dahinter war schlicht und einfach Habgier. Man wollte einfach mehr haben, mehr haben. Das heißt, es geht hier wirklich um soziales Verhalten. Wie gehe ich mit Besitz um? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Das heißt, Gerechtigkeit ist nicht nur etwas, das wir von Gott erhalten, sondern es ist etwas, das sich in unserem Leben widerspiegeln muss, in unserem Umgang mit Besitz und mit Menschen. Das hat mit Gerechtigkeit zu tun und daher dieses Predigt to go. Gerechtigkeit ist ein Lebensstil. Und da wird es ziemlich haarig, ja? Also das ist so quasi eine unangenehme Predigt, weil es nicht nur ist so aber eine nette Predigt, sondern aha, was mache ich jetzt mit dieser Info? Ja? Was ist da jetzt in meinem Leben? Wo muss ich vielleicht mich hinterfragen, ob Gerechtigkeit sichtbar wird in meinem Leben? Schauen wir weiter. Micha Kapitel 3, Vers 1, da steht: Hört doch, ihr, die ihr dem Volk Jakobs vorsteht, die ihr die Anführer des Hauses Israel seid, solltet ihr nicht eigentlich das Recht kennen? Also das geht jetzt an die Leiter, an die Anführer, an die schon viel haben. Aber dennoch hasst ihr das Gute und liebt das Böse. Ihr zieht meinem Volk die Haut vom Leib und reißt ihm das Fleisch von den Knochen. Also das ist eine harte Rede und hier sehen wir auch, dass die Verantwortung größer ist, gerecht zu leben, je mehr du hast. Je mehr du besitzt an, sagen wir auch, Macht, je mehr du besitzt aber auch an Besitztümern, an materiellen Dingen, desto mehr Verantwortung hast du dafür, gerecht damit umzugehen. Und das ist schon auch eine Botschaft an uns, weil wir eben auch global gesehen sehr viel haben. Und sehr viele Möglichkeiten haben, die andere Menschen gar nicht haben. Aber natürlich ist es auch eine schärfere Rede an mich zum Beispiel, als jemand, der eine Leitung innehat. Oder wenn du vielleicht viel besitzt, ja, dann ist es auch eine härtere Rede an dich, der du mehr besitzt. Und für Gerechtigkeit und gerechtere Verteilung sorgen kannst, mehr dazu beitragen kannst. Also das ist schon eine heiße Kartoffel. Und darum müssen wir uns das auch zu Herzen nehmen. Also Micha deckt auf, Habgier lässt letztendlich keinen Raum oder wenig Raum für, oder keinen Raum für Recht, Gerechtigkeit. Also sobald diese Schiene eingeschlagen wird, haben, 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 dann wird Gerechtigkeit unterdrückt. Und dann schaut es nicht gut aus. Und dann ist Gott überhaupt nicht happy. Also Gott ist zornig über Ungerechtigkeit. Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Gott nicht weichspülen. Ja, er hasst Ungerechtigkeit. Er hasst Ungerechtigkeit und er ist auch ein gerechter Gott, der über Ungerechtigkeit richten muss, weil es nicht gerecht ist, was wir manchmal tun. Und damit stehen wir auch einem Richter gegenüber. Und darum brauchen wir Jesus, der uns vertritt, wenn wir falsch liegen, dass er uns Vergebung gibt, weil aus uns selbst heraus könnten wir vieles gar nicht gut machen, was wir verbrechen in unserer Ungerechtigkeit. Also das muss uns schon bewusst sein und das ist das, was auch diese Propheten so unbequem gemacht hat. Ja, die haben schon auch von Hoffnung gesprochen und das sehen wir jetzt dann auch gleich. Wir wenden uns jetzt so quasi der Hoffnungsseite zu, aber sie haben auch immer aufgedeckt und haben gezeigt, Leute, da stimmt was nicht. Wie wir leben, wie ihr lebt. Das ist Unrecht, das ist nicht gerecht, das ist nicht in Gottes Sinne. Und so müssen wir uns die Frage stellen, was ist zu tun? Was möchte Gott von uns? Was ist der Ausweg, dass wir nicht ungerechte Pfade beschreiten, dass wir nicht den Weg der Ungerechtigkeit gehen. Wie können wir reagieren und gegensteuern? Und da gibt Micha auch Antworten. Gott sei Dank. Ja, weil sonst wäre es echt mega hart, ja, wenn der Prophet nur sagt, das und das passt nicht und dann geht er. Nein, Micha zeigt auf, gibt Hoffnung. Und er sagt zum Beispiel im Kapitel 4 folgendes. Und viele Heiden werden hingehen und sagen, aha, was ist da jetzt? Heiden, also Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören. Das ist jetzt schon ein Blick nach vorne, letztendlich auf Jesus hin. Das ist interessant. Da wird was passieren. Diese Menschen, die gar nicht zu Israel gehören, sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Da gibt es ein Lied. Kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Einige von euch kennen dieses Lied. Das ist aus Micha. Das ist dieser Text. Das heißt, der Weg zur Gerechtigkeit ist ein Weg hin zu Gott. Ein Weg hin zu Gott, ein Weg, der ausgerichtet ist auf ihn und sagt, Gott, ich suche dich und hilf du mir, in deinen Wegen zu gehen, die gerechte Wege sind. Das heißt, wenn wir nicht Gott suchen von ganzem Herzen, dann werden wir ungerechte Wege beschreiten, weil wir aus uns heraus nicht gerecht sein können und nicht gerecht agieren und nicht sein Herz haben. Und es geht darum, seinen Herzschlag zu bekommen, wenn es ums Thema Gerechtigkeit geht. Das heißt, er sagt Ausrichtung auf ihn. Und eine Schlüsselfrage ist eben auch in unserem Leben, ist Gott genug? Ist er wirklich das Ziel in meinem Leben? Weil wenn Gott nicht genug ist, wenn er nicht das Ziel ist in meinem Leben, dann werden immer andere Dinge diesen Platz einnehmen. Und dann möchte ich immer irgendwas haben, dann fehlt mir immer etwas. Und sei es die Machtseite oder sei es die Geldseite oder was auch immer, aber vieles kommt auch im Paket. Und so ist die Frage ganz, ganz klar an dich heute Morgen auch an mich, ist Gott genug in meinem Leben? Oder suche ich eigentlich andere Dinge? Und dann ist die Tür offen für Ungerechtigkeit. Dann ist die Tür offen für Materialismus auch. Das ist immer verbunden auch. Wenn Gott nicht genug ist, dann fehlt immer etwas. Immer. So habe ich das ja hier geschrieben. Und genau dahin will Micha mit seiner Botschaft führen. Und er zeigt aber immer noch diesen Weg der Hoffnung. Und so sagt er im Kapitel 7, das ist das Abschlusskapitel vom Micha-Buch. Übrigens, das Buch Micha, die Kapitel sind ziemlich kurz, man kann es lesen innerhalb von Viertelstunde, 20 Minuten, kann man das ganze Buch Micha lesen in einem Stück. Und ich mache euch Mut, das zu tun. Micha 7, er schreibt, ich bin so verzweifelt, also das ist jetzt aus der Sicht vom Propheten gesprochen, ich fühle mich wie ein Obstpflücker nach der Ernte, wie bei der Nachlese im Weinberg. Nicht eine einzige Traube, keine Feige ist mehr zu finden. Im ganzen Land gibt es keinen Gottesfürchtigen mehr und unter allen Menschen keinen, der ehrlich und aufrichtig lebt. Sie sind blutrünstig, jeder versucht, seinen Bruder zu hintergehen. Ihr Tun ist durch und durch böse. Also da ist einfach die Gerechtigkeit komplett abhanden gekommen. Und das hat Auswirkungen bis ins Kleinste, in die kleinen Beziehungen, in die Familie hinein. Und dann sagt eben dieser Micha, vertrau nicht deinem Nächsten, auch nicht deinem besten Freund. Achte auf deine Worte, auch vor der Frau, die in deinen Armen liegt. Denn der Sohn verachtet seine Mutter, denn der Sohn verachtet seinen Vater, die Tochter widersetzt sich ihrer Mutter, die Schwiegertochter stellt sich gegen ihre Schwiegermutter. Eure Feinde leben in eurem eigenen Haus. Das heißt, diese Abkehr von Gott öffnet die Tür für Ungerechtigkeit, bringt Menschen gegeneinander auf. Und jetzt geht es aber weiter im Kapitel 7. Da ist ein Ausweg, es gibt Hoffnung. Und das ist auch schon das, was wir in Kapitel 4 gesehen haben. Micha 7, Abvers 7. Ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungsvoll will ich nach dem Herrn Ausschau halten. Also diese Suche nach Gott. Gott, ich suche dich. Ich richte mich auf dich aus. Du bist genug. Du bist genug. Und dann Hoffnung. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Auch hier ist wieder ein Lied. Und ich glaube, es ist auch geplant, dass wir das jetzt dann singen. Das Lied heißt, Du hast Erbarmen. Ich sehe es gerade hier, steht sogar. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last. Nichts ist für dich zu schwer. Du wirfst all meine Sünden tief hinab ins Meer. Und jetzt steigen wir wieder ein in diesen Text. Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Also Gott stellt wieder her. Er ist ein Gott, der aufdeckt, wo etwas krank ist, wo etwas ungerecht ist. Das deckt er auf, das möchte er aufdecken in unserem Leben, um Heil und Heilung zu schenken und Wiederherstellung und Hoffnung und Frucht und Gutes und Teilen, nicht an sich reißen, nicht Streit, sondern Gemeinschaft. Aber es ist abhängig davon, von dieser Ausrichtung auf ihn. Auf wohin geht unser Blick, auf wen schauen wir, wer ist das Höchste in unserem Leben. Wenn der Glaube weg ist, wenn das Vertrauen in Gott weg ist, dann verschwindet auch die Gerechtigkeit. Das ist das Prinzip. Dann werden wir unfair. Und ich denke, heute wird Jesus vermutlich die Worte sagen, oder das vielleicht nicht Gerechtigkeit sagen, sondern er wird sagen, seid fair. Weil fair ist, vielleicht verbindet man viel mehr mit dem Leben, so mit ganz alltägliche Dinge. Ja. Das ist irgendwo so ein Begriff, den wir verstehen, oder? Fair. Fair sein. Ich möchte nicht unfair sein. Jesus sagt, leb fair. Gerechtigkeit ist ein Lebensstil. Das heißt, fair trade, eine faire Milch, ja. Also eine faire Milch für die Deutschen, oder Fair Play, das sind Dinge, die Gott voll mag. Bin ich komplett überzeugt davon. Allerdings, wir lassen eben die Fairness sehr schnell hinter uns, wenn wir in diesen Haben-Haben-Haben-Modus verfallen. Und das ist auch das, was wir im Neuen Testament entdecken, in Jesu Worten. Er sagt nämlich zu dem Thema Folgendes. Das ist voll interessant, mir ist es noch nicht so stark aufgefallen. Matthäus 6, das ist die Bergpredigt, da sagt Jesus Folgendes. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon, also Mammon steht für Geld und für Reichtum, gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben, und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Macht euch, und dann mache ich einen Sprung, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir denn trinken? Wie sollen wir uns anziehen? Und das ist, finde ich, noch krasser eigentlich zu den Leuten, zu denen er damals gesprochen hat. Er hat nicht zu Leuten gesprochen, wie wir jetzt, die in einem Land leben mit so vieler sozialer Absicherung und allen möglichen Dingen, die Menschen damals nicht hatten. Die hatten einen Haufen Steuern, so wie wir, aber ganz wenig Sozialleistungen im Gegensatz zu uns. Und zu den Menschen sagt Jesus, macht euch also keine Sorgen. Und dann geht's weiter. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Und jetzt kommt der Vers 33. Das ist ein Vers, den viele von euch kennen schon. Matthäus 6, Vers 33. Im Zusammenhang mit Besitz, ja, sagt Jesus dann, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige dazugeben. Also da ist ein nicht zu leugnender Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und unserem sozialen Verhalten und unserem Verhalten auch mit unserem Umgang mit Besitz. Kann man nicht auflösen. Wie gehen wir mit Besitz und Konsum um? Das hat Auswirkungen nämlich auch auf unseren Nächsten und auch auf unsere Umwelt. Und das heißt, wenn wir gerechter leben wollen, dann müssen wir uns hinterfragen, ist Gott für mich genug? Und ist mir bewusst, dass letztendlich eh alles von ihm kommt und zu ihm hingeht und alles ein Geschenk ist von ihm? Und darum wollen wir bewusst, ich komme schon zum Ende, und wir schließen noch mit Praxisteil, Und darum wollen wir bewusst auf ihn schauen, so wie es Micha sagt: Kommt, lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Kommt, lasst uns unseren Blick auf Gott richten. Wir brauchen diesen Blick hin zu ihm. Wir brauchen diese Ausrichtung auf ihn, weil sonst können wir nicht gerecht leben, sonst können wir nicht fair leben. Es funktioniert so schlecht, weil wir sind irgendwo alle ein bisschen, tendieren alle ein bisschen zur Korruption. Ja? Also das ist, wir sind alle Menschen. Und wir können es halt nicht so gut umsetzen wie vielleicht andere in anderen Positionen. Und das ist letztendlich das, das ist hoffentlich, ich hoffe, es war nachvollziehbar, das ist die Antwort oder das, was Gott sich erwünscht hätte, als er zu diesen Männern da sagt: Ihr gebt diese 10% von diesen Gartenkräutern, diese spezielle Opfer gebt ihr da, aber das eigentlich wirklich Große, dass ihr gerecht lebt, dass ihr fair lebt, ich sehe das nicht bei euch. Das ist das, was er gern gesehen hat bei ihnen. Gerechtigkeit ist ein Lebensstil. Und jetzt möchte ich einfach noch einige Vorschläge euch mitgeben, wo wir uns auch hinterfragen sollen. Also, und hier sieht man, das ist eben eine, das ist echt eine Lebenspredigt. Ja. Also das ist irgendwie nicht nur, ich fühle mich wohl, Happy-Clappy-Predigt, sondern das gibt mir auch selber zu denken und ich muss mich selber hinterfragen. Die erste Sache ist eben, so eine Praxissache, handle fair und gerecht, wo es nur geht. Und gestern beim Einschlafen ist mir da auch noch eine Sache eingefallen, die Gott ganz am Herzen hat. Und das siehst du im Jakobusbrief. Jakobusbrief kreist im Grunde auch ganz stark um gerecht leben. Und zwar Gott mag es gar nicht, überhaupt nicht, wenn wir Menschen verschieden behandeln. So quasi der eine, der ist schicker gekleidet oder hat einen besseren sozialen Status, den behandeln wir anderen wie jemand, der sehr einfach ist. Also das ist etwas, wo wir Unfairheit und Ungerechtigkeit in unserem Unfairheit, ja, gibt es glaube ich nicht das Wort, aber verzeiht es mir, also wo wir das entdecken und aufdecken können auch in unserem Leben. Und mir ist auch eine ganz banale Sache eingefallen, aber die Schönheit von Fairness doch auch zeigt und von Gerechtigkeit, ist nämlich der Sport. Vielleicht sind einige von euch Sportler oder sportbegeistert, und wenn du an Sport denkst, wenn es unfair wird, wenn du zuschaust bei einer Sportart und du merkst, die Regeln stimmen ja gar nicht oder der Schiedsrichter, das stimmt überhaupt nicht, was der pfeift, dann verliert es komplett seine Schönheit. Dann ist es einfach nur unfair, grausig und man will abdrehen und das ist, da wird man aggressiv. Und ich glaube, das ist irgendein gutes Bild auch von Gott auch und von dem, wie er sieht das Spielfeld. Und er ist total fertig, weil es so unfair rennt. Und da habe ich ein Beispiel, und zwar, ja, ich muss immer wieder, wenn ich an Fairness denke, so muss ich an diesen Mann denken. Ich kann mir an manche Szene erinnern. Das ist der Miroslav Klose, ist ein deutscher Spitzenstürmer gewesen bis 2016. Ich habe total geliebt, wie der gespielt hat, weil der hatte diesen unglaublichen Torinstinkt, stand einfach immer an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Und was so interessant war an diesem Mann war, dass man immer wieder mitbekommen hat, dass er dann in bestimmten Situationen zu dem Schiedsrichter hingegangen ist und quasi Entscheidungen zugunsten seines Teams, also quasi die gegen ihn gepfiffen wurden, hat aufheben hat lassen. Weil er ja quasi gewusst hat, der Ball hat jetzt meine Hand berührt. Das war Hand. Oder solche Sachen. Und er hat es nicht nur gemacht, wenn es quasi 0-0 gestanden, also wenn es quasi 4-0 gestanden ist für sein Team, wo es wurscht ist, wenn man ein Tor kriegt, sondern oft auch in Situationen, wo es knapp war, wo es 0-0 war, wo noch alles offen war oder wo es kritisch war. Und das Interessante war dann, ich habe ein bisschen drüber nachgelesen, dass die Reaktionen dann immer ganz speziell waren. Und zwar, es war Begeisterung auf allen Seiten. Und das ist die Schönheit von Gerechtigkeit. Dass alle merken, das ist so schön. Es ist gerecht. Ja, ist total lächerlich, ich muss beim Sport weinen. Also wir können Miroslav Klose wegnehmen, aber das ist diese Schönheit, die in Gerechtigkeit drinsteckt. Danke. Und das ist banal, ja, aber das ist schön. Fairness ist schön. Und darum ein zweiter Tipp, lüge nicht, bleib bei der Wahrheit. Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Und das ist Gold, das glänzt, das ist fair, das ist gerecht. Da kann keiner was sagen, es ist einfach so. Das ist so eine Schönheit. Genau. Dritte Sache, jetzt geht es mir auch noch in die Praxis hinein. Wir müssen halt uns schon fragen oder ein bisschen misstrauischer sein, wenn zum Beispiel Dinge zu billig sind. Ja, wenn Dinge im Regal zu billig sind, dass so billig sind, dass man sich einfach denkt, ja, wie kann das eigentlich sein? Weil wenn es so ist, dann muss man davon ausgehen, dass irgendwo Menschen oder Tiere oder beides ausgebeutet werden oder unsere Umwelt ausgebeutet wird. Und darum müssen wir uns auch ein bisschen mehr vielleicht wieder damit beschäftigen, wie werden Dinge hergestellt, woher kommt etwas und so weiter und wie gerecht und wie fair läuft es da ab. Ja. Also das bedeutet echt auch ganz praktisch, gerecht zu leben. Und das ist das, was Jesus sehen will in unserem Leben. Und ich habe da übrigens auch so ein Blatt mitgenommen. Da sind Tipps drauf. Das ist von der Evangelischen Allianz Schweiz. Das heißt gerechter Leben. Wie? Praktische Tipps für den Alltag ist auch in der Videobeschreibung verlinkt zum Runterladen. Und ich möchte, Reinhold, darf ich dich bitten, dass du das rauslegst zu dem Tisch da. Genau. Dass man das dann, dass jeder, der das möchte, dann beim Rausgehen das mitnehmen kann. Genau. Das ist nicht vergessen. Wenn es jetzt nicht Glaub gibt, dann bleibt es da liegen. Danke. Eine weitere Sache, die wir machen können, ist auch eben zu schauen, wie fair agiert ein Händler oder ein Hersteller eben. Und da ist natürlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob das Video jetzt dann zensiert wird oder so, aber ich glaube nicht. So viel Macht haben sie nicht. Aber Paradebeispiel ist dann Amazon. Und ich bin selbst in dieser Spannung drin. Ja, Amazon ist so krass, weil die haben so einen tollen Service und so unglaublich viel Sortiment. Aber ich habe versucht, in den letzten ein, zwei Jahren zum Beispiel möglichst zu vermeiden, dort zu kaufen, nur wenn ich irgendwas einfach nicht anders finde im lokalen Handel oder in einem anderen österreichischen Online-Shop. Einfach weil sie ihre Mitarbeiter nicht besonders gut und fair behandeln. Ja. Zu viel Arbeit, zu wenig Geld. Und natürlich Steuertricks ohne Ende. Ja. Und das sind alles so Ungerechtigkeiten, die eigentlich nicht gut sind. Und darum mache ich uns allen Mut zu schauen, dass wir es irgendwie vermeiden. Und das Problem ist ja, meistens scheitert es daran, weil es so mühsam ist. Ja. Du suchst eine bestimmte Sache und die haben das natürlich. Ja. Und die schicken dir das gratis und so weiter. Also der Konflikt ist nicht aufzulösen, aber Gerechtigkeit kostet uns auch manchmal irgendwo ein bisschen Komfort. Ja. Fairness kostet auch. Schöne Dinge kosten immer was, das ist auch das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Und Gerechtigkeit ist so was Wunderschönes. Und dafür zahlt sich das aus auch. Fünfte Sache, die ich noch mitgeben möchte, ist, gewöhnen wir uns daran, dass wir auch wieder mehr Dinge verschenken. Und nicht nur Dinge, die kaputt sind, sondern auch Sachen, die uns vielleicht etwas bedeuten oder vielleicht schon zu viel bedeuten. Ja. Das kann ein Schutz auch sein für unsere Herzen, dass wir nicht in diese Haben-Haben-Haben-Schiene reingehen, die letztendlich der Killer ist für Gerechtigkeit und Fairness. Also, und das finde ich zum Beispiel schön, dass man das auch immer wieder bei Kindern beobachten darf, dass Kinder dann auf einmal irgendein so Spielzeug schnappen und das den Geschwisterchen schenken oder einen Freund und du denkst da, hallo, hast du das jetzt wirklich gerade hergeschenkt? Das ist dein Lieblingsspielzeug. Und Kinder machen das beinhart. Zack. Und das ist unglaublich und ich glaube, dass das auch etwas ist, wo wir wieder neu kultivieren können, Sachen herzuschenken auch, die uns vielleicht schon viel zu viel bedeutet haben. Vielleicht sagst du jetzt, Tobi, das ist mir alles, das kann ich mir alles nicht leisten, vielleicht bist du so reich, ich nicht. Ja, ich kann darauf vielleicht nur antworten, vielleicht musst du dir ja gar nicht so viel leisten können, weil es gibt eine weitere Sache, die wir auch tun können und zwar, wir können kultivieren, dass wir uns an Sachen erfreuen, die gar nicht uns gehören. Und das hat extrem viel Potenzial. Richard Foster, der schreibt dazu in seinem Buch Nachfolge feiern Folgendes. Er sagt, haben wollen ist die Besessenheit in unserer Gesellschaft. Wenn Dinge uns gehören, haben wir das Gefühl, sie kontrollieren zu können, sie zu beherrschen. Und wenn wir sie beherrschen, glauben wir, dass sie uns mehr Freude machen. Aber das ist ein Irrtum. An vielen Dingen im Leben können wir Freude haben, ohne dass sie uns gehören oder dass sie uns beherrschen. Teilen sie mit anderen. Freuen Sie sich an einem schönen Strand, ohne den inneren Drang zu verspüren, ein Stück davon kaufen zu müssen. Also ich habe den Drang relativ wenig, weil ich mir denke, das geht sowieso nicht. Aber wir verstehen das Prinzip. Ja. Freuen Sie sich an öffentlichen Parks und Büchereien. Und ich habe da ein praktisches Beispiel aus meinem Leben. Wir haben heuer zum ersten Mal einen Aufstellpool in unserem Garten stehen. Und bisher war der eher nach der ersten Saison viel Arbeit und ein sehr begrenztes Vergnügen. Die Kinder hingegen, die nicht die Eigentümer sind von diesem Pool, sondern das sind die Silva und ich, die Kinder haben schon Freude. Ja? Der gehört nicht einer und der ist da und cool und wir springen rein und so weiter. Aber sobald sie den vielleicht zum Beispiel dann besitzen würden, müssten sie den auch warten und alles machen und sich darum kümmern, dann wäre vielleicht die Freude gar nicht mehr so groß. Und ich habe auch gemerkt, ich hatte die meisten schönen Pool-Momente in dem Moment oder in der Zeit, als ich Student war. Ich hätte nicht mal ein Grundstück gehabt, um meinen Pool aufzustellen. Ich habe keinen Pool gehabt, ich habe nichts gehabt. Aber ich habe für jeden Pool, wo ich reinspringen habe können, sowas von genossen. Und es war viel besser wie der Pool, den ich jetzt habe. Krass, oder? Und oft ist es nur so dieses Denken in uns. Und so können wir eigentlich auch viel freier manchmal werden, wenn wir uns auf das einlassen, auch Dinge wegzugeben oder gar nicht zu besitzen und uns einfach zu freuen, wenn es vielleicht Gott uns einfach auch schenkt, manchmal so wunderbare Momente. Ja. Ich hatte so manche Pool-Momente, wo ich mir gedacht habe, wow Gott, danke, ich bin einfach dankbar, dass ich jetzt da sein kann. Und dass du Wasser erfunden hast, ist ja echt cool, oder? Im Wasser schwimmen und so. Abschluss, 7. Sache, meide alles, was dich vom Hauptziel abbringen könnte, welches lautet Matthäus 6, Vers 33. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Und wir wollen jetzt eine Zeit haben der Anbetung und des Gebetes. Vielleicht ist es auch Zeit für dich, für mich, Buße zu tun. Wir haben einen Gebetsdienst, wunderbar. Ich danke Rudi und Angelika, dass ihr bereitsteht, auch gemeinsam mit uns zu beten. Also wer mit jemand gemeinsam beten möchte, kann das in Anspruch nehmen. Im Nebenraum haben wir Raum für Gebet sozusagen. Und wer auch hier einfach während des Lobpreises beten möchte, dann nutzt diese Möglichkeit, dass wir jetzt vor Gott treten und sagen, Gott, danke für deine Gerechtigkeit durch Jesus. Und hilf mir in vielleicht diesem A, B, C, in irgendwelchen Bereichen, auch wo du jetzt gemerkt hast, da ist Ungerechtigkeit hineingekommen. Da bin ich irgendwo vielleicht auf diese Haben-Haben-Haben-Schiene gerutscht, dass du das Gott hinbringst und sagst, Gott, verändere mich, bewege mein Herz. Ich möchte mich ausrichten auf dich. Ich möchte es mit Herzen sagen können, du bist genug. Du bist genug. Letztendlich kommt alles von dir und geht wieder zu dir hin. Und ich kann nichts mitnehmen von dieser Welt. Und ich möchte auch anbieten, wenn du diese Entscheidung, Gerechtigkeit zu empfangen durch Jesus, von Jesus, durch das, was er getan hat am Kreuz. Wenn du das noch nicht getan hast, dann hast du auch die Möglichkeit, für dich selbst oder gemeinsam mit dem Gebetsteam zu beten. Im Grunde, es kommt nicht genau auf die Worte an. Es ist in erster Linie eine, man sagt, Lebensübergabe, zu sagen, Gott, hier ist mein Leben. Ich bin ohne dir unterwegs gegeben, ich bin ein Rebell gewesen, ich habe gesündigt, ich erkenne das Schuld in meinem Leben und bei dir gibt es Vergebung. Und ich bringe dir das. Ich empfange diese Vergebung. Danke, dass du mir vergeben hast. Und ich empfange deinen Heiligen Geist. Ich möchte dein Kind sein. Das ist eigentlich das, was man sagt. Und dann geht es weiter, diese Schritte in der Gerechtigkeit zu gehen, wo wir alle noch Schüler sind. Ja, wo wir alle noch am Lernen sind. Ich schließe mit Gebet und das Lobpreisteam kann schon sich dann bereit machen, dass wir dann diese Zeit jetzt haben für Anbetung und Gebet. Und der Thomas wird euch dann noch am Schluss dann auch an Segen zusprechen. Ja, Jesus, wir danken dir für das, was du für uns getan hast. Das ist unfassbar. Und Vater im Himmel, wir wollen den Wert der Gerechtigkeit neu schätzen lernen, die Schönheit erkennen, die in Gerechtigkeit drin ist. Wie in einem wunderbaren Sportereignis, wo es fair runterläuft und wo Fairplay herrscht. So soll auch in unserem Leben Fairplay herrschen, Herr. Gib uns dazu die Kraft und Zeige uns auch, wo Ungerechtigkeit im Leben sich eingeschlichen hat bei uns, dass wir umkehren können und auf deinen guten, wunderbaren Pfaden gehen dürfen, wo du uns segnen kannst und dich freuen kannst. Ja. Danke, dass du nicht zornig bist auf uns, sondern dass dieser Zorn sich entladen hat über unsere Gerechtigkeit auf Jesus. Du bist selbst eingesprungen und hast alles auf dich genommen. Das ist so große Gnade. Dafür können wir dir nur danken an diesem Tag und drum preisen wir dich von ganzem Herzen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.